ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen, die heute mit einem Parteitag beginnen, den viele ganz anders erwartet hätten. Bei der AfD hatte man vor dem Parteitag heute in Essen wohl mit allem gerechnet, mit Aufruhr und heftigen Diskussionen über die Führungsspitze der Partei, gerade nach den Skandalen der Spitzenkandidaten im Europawahlkampf. Aber stattdessen herrschte heute nun überraschend eher euphorische Stimmung bei der Wiederwahl des Spitzenduos der AfD, Tino Chrupalla und seine Co-Vorsitzende Alice Weidel. Ja, für beide gab es sogar mehr Zustimmung der Delegierten als beim letzten Mal. Schon im September wird in 3 ostdeutschen Bundesländern gewählt und es könnten die wohl wichtigsten Wahlen für die Partei werden, denn zum ersten Mal könnte sie in gleich 3 Bundesländern stärkste Kraft werden. Jan Koch.
Eigentlich will Tino Chrupalla Alice Weidel nur zur Wahl vorschlagen, doch dann wird er geradezu emotional.
Ja, ich möchte natürlich auch hier meine geliebte
Luftküsse, demonstrierte Zufriedenheit. Weidel und Chrupalla wollten als Doppelspitze an- und auch wieder abreisen. Dass das gelang, brauchte viel Überzeugungskraft.
Es war sehr viel Arbeit. Sehr viel Arbeit, ich bin sehr erleichtert. Wirklich toll.
Doch lange war das nicht klar. Einige Delegierte hatten die Doppelspitze in Frage stellen wollen. Und dann die Theorie, hätte Chrupalla dran glauben müssen. Doch die für möglich gehaltene Revolte findet nicht statt. Im Gegensatz zu anderen Parteitagen bleibt es ruhig. Ungewöhnlich ruhig. Die Partei scheint auf Linie. Und Chrupalla? Der bekommt unerwartet viel Zuspruch. Ohne Gegenkandidaten wird er überraschend mit 82%, 3 Prozentpunkten mehr als Alice Weidel, wiedergewählt.
Die Geschlossenheit ist hier in diesem Saal spürbar und das werden wir in diese Landesverbände tragen, denn wir werden in Sachsen, Thüringen und auch in Brandenburg die Regierung stellen, damit wir wieder dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen, liebe Freunde.
Doch dafür fehlen dort weiterhin die nötigen Koalitionspartner. Schließlich hat sich keine relevante Partei bereit erklärt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Denn nicht nur die junge Alternative, die hier beim Parteitag wirbt, auch weitere Teile der AfD sind als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und auch auf EU-Ebene ist die Zusammenarbeit mit anderen Parteien nicht klar. Ein Grund: Maximilian Krah. Der Umgang mit ihm als EU-Spitzenkandidat im Wahlkampf, ein Thema beim Parteitag. Alice Weidel rechtfertigt, dass Krah im Wahlkampf unsichtbar blieb.
In solchen Situationen ist das Trainergespann gefragt. Es kann gezwungen sein, taktische Auswechslungen vorzunehmen. Wenn der Gegner das Spielsystem ändert, oder der eine oder andere mit der Kondition zu kämpfen hat, ist es besser, jemanden zeitweise vom Feld zu nehmen. Parteiarbeit ist ein Mannschaftssport.
Das Thema könnte aber morgen nochmal aufgerollt werden. Auch wenn niemand hier Lust hat, kurz vor den Ostwahlen ins AfD-übliche Chaos zu verfallen. Auch er will das eigentlich nicht und übt trotzdem Kritik an der Parteispitze. Thüringens Landeschef Björn Höcke.
Wir müssen dann, gerade wenn die Prügel so groß werden und die Attacken so heftig werden, dann muss man zusammenhalten und dann darf man nicht den Spitzenkandidaten in die Bredouille bringen. Also man hätte da, denke ich, ohne Wenn und Aber sich hinter den Spitzenkandidaten stellen müssen.
Dennoch, es bleibt bisher ein erstaunlich harmonischer Parteitag. Konflikte wurden nicht offen ausgetragen und vielleicht nur auf später vertagt.
AfD-Chefin Alice Weidel schimpfte heute übrigens auch, Deutschland sei zu einem Ponyhof verkommen. Dabei steht der ja sinnbildlich für Idylle, Harmonie und ein friedliches Bilderbuchleben. Dagegen ein wenig mehr Ponyhof hätten viele derer, die heute in Essen auf den Straßen waren, vermutlich nichts. Denn es ist ja gerade die Sorge vor Spaltung, Hass und Ausgrenzung, die heute Zehntausende zum Protest bewegt hat. Robert Wiederwald.
Der Tag beginnt für alle früh. Ab 6 Uhr morgens sind die ersten Demonstranten in Essen unterwegs. Die Polizei natürlich auch. Als erstes besetzen die AfD-Gegner die Autobahnausfahrt zur Kruger Halle. Sie alle wollen verhindern, dass AfD-Delegierte zum Parteitag anreisen können. Zeitgleich besetzen sie an diesem Morgen mehrere Zufahrtsstraßen. Ein erster Erfolg, der Parteitag startet mit Verzögerung.
Der Morgen war total super bis jetzt. Es sind irre viele Leute auf der Straße. Also konnten wir ganz gut verhindern, dass es wie geplant bei denen abläuft und effektiv stören.
Nur unter Polizeischutz erreichen einige Delegierte den Parteitag. Diese hier müssen aus einer Bäckerei befreit werden. Drumherum hatte sich ein Riegel aus AfD-Gegnern aufgebaut. Auch dieser Wagen mit 5 Berliner AfD-Mitgliedern ist erst einmal blockiert.
Man kann sich ja sicherlich da vorstellen und seine Parolen rufen, ja, aber den Delegierten bzw. den Parteimitgliedern den Zugang zu verweigern zu einer demokratischen Veranstaltung ist schon, finde ich, dann nicht mehr von Demonstrationsrecht gedeckt. Ja.
Immer wieder kommt es bei solchen Blockaden zur Auseinandersetzung mit der Polizei. Mindestens bei einer eskaliert die Gewalt.
Dabei ist es zu gewalttätigen Übergriffen auf unsere Kollegen gekommen. 2 von ihnen wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden mit Tritten unter anderem gegen den Kopf traktiert.
Das andere Bild des Tages, die große und friedliche Demonstration, bei der mehrere 10.000 durch die Stadt ziehen. Aufgerufen hat ein breites Bündnis aus Gesellschaft und Politik.
Ich glaube, es ist grundsätzlich sehr wichtig, ein Zeichen gegen in der Essenz undemokratische Politik zu setzen. Und das versuchen wir ja heute hier.
Man muss jetzt etwas tun. Und wenn es schon ist, nur mal an einem schönen sonnigen Nachmittag auf die Straße zu gehen.
Ein Zeichen setzen, das war das Ziel. Und danach waren die Proteste dann auch wieder vorbei. Für morgen werden ebenfalls wieder Demonstrationen angekündigt. Doch dann werden weitaus weniger Teilnehmer erwartet.
Der AfD-Parteitag und die Proteste, dazu die Meinung von Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Die AfD will regieren, doch sie hat ein Problem. Sie hat keine Partner und keine Inhalte. Darüber kann auch die Harmonie von Essen nicht hinwegtäuschen. Dabei hat sich die Partei diszipliniert wie selten. Keine Personalquerelen, keine Aufarbeitung des desaströsen Europawahlkampfs und die Doppelspitze wird auch nicht abgeschafft. Chrupalla und Weidel werden mit guten Ergebnissen bestätigt. Das Ziel ist klar. Die AfD will die Landtagswahlen im Osten gewinnen. Die Chancen dafür stehen gut. Regieren werden sie vermutlich trotzdem nicht, weil niemand mit ihnen regieren will. Und das hat sich die Partei selbst zuzuschreiben. Zu lange hat die Parteispitze zugelassen, dass an vielen Stellen Rechtsextremisten den Ton angeben. Damit haben sie sich selbst unter den europäischen Rechtspopulisten isoliert. Das könnte der AfD noch auf die Füße fallen. Fachkräfte aus dem Ausland dürfte das längst abschrecken. Und das, wo gerade in Sachsen und Sachsen-Anhalt internationale Hightech-Konzerne in den Startlöchern stehen. Tausende neue Jobs soll es hier bald geben. Das wünschen sich auch die Menschen in Ostdeutschland. Protektionismus à la Trump ist da wenig hilfreich. Auch wenn die Parteispitze in Essen versucht, moderatere Töne anzuschlagen. Wirklich glaubwürdig ist das nicht. Die AfD will ein Deutschland von gestern und ein Europa der Nationalstaaten, also von vorgestern. Doch zum Regieren braucht es mehr. Nicht einfache Botschaften und Scharfmacherparolen. Es braucht kluge und moderne Konzepte, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Davon war in Essen bisher nichts zu hören.
Die Meinung von Christine Schwietzer. Dass hinter diesen Fassaden so manch exklusives Geschäft gemacht wurde, scheint kaum verwunderlich. Dass es dabei in Panama-Stadt aber oft um illegale Dinge ging, enthüllten vor 8 Jahren ja die sogenannten Panama Papers. Mehr als 200.000 Briefkastenfirmen waren in Steueroasen, wie eben hier in Panama, gegründet worden. Das mittelamerikanische Land erhebt keine Einkommenssteuer auf weltweite Einkünfte. Und so konnten Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen offenbar verschleiern. Und standen 28 Angeklagte in Panama-Stadt vor Gericht, darunter auch ein deutscher Anwalt. Der Vorwurf, die Gründung der Scheinfirmen. Ja, und heute dann das überraschende Urteil, Freispruch für alle. Marie-Christine Böse.
Er galt als Drahtzieher des Steuerbetrugs, nun ist er vorerst frei. Jürgen Mossack, Gründer der Kanzlei Mossack von Zecca, die im Zentrum des Finanzskandals steht. An den Panama Papers, Dokumenten und E-Mails zu 200.000 Briefkastenfirmen hat Benedikt Strunz mitrecherchiert. Über die Freisprüche ist er fassungslos.
Teilweise geht aus den E-Mails auch hervor, dass jeder weiß, worum es da geht, dass es um kriminelle Geschäfte geht. Also ich weiß nicht, wie viele Beweise mehr man braucht.
Panama gilt als Steueroase. Die laxen Gesetze soll Mossack Fonseca ausgenutzt haben. Die Kanzlei, inzwischen geschlossen, soll per Scheinfirmenvermögen im Ausland versteckt haben, für Prominente, Sportler, Politiker. Die Richterin aber lässt viele Beweise nicht zu, wegen Formfehlern, erklärt ein Experte. Es geht um Sorgfaltspflichten. Die Staatsanwaltschaft war bei Mossack Fonseca, hat die Kanzlei durchsucht. Die Beweise können aber nicht berücksichtigt werden, denn laut Richterin wurden dabei Gesetze und internationale Abkommen verletzt. 28 Freisprüche, enttäuschend für die Journalisten, die die Panama Papers vor 8 Jahren aufgedeckt hatten. 400 Reporter weltweit durchforsteten 11,5 Millionen Dokumente, lösten weltweite Ermittlungen aus und Proteste. Über die Enthüllungen stürzt Premierminister Gunnlaugsson in Island, in Pakistan der ehemalige Premier Sharif. In Deutschland hagelt es Bußgelder unter anderem für die Deutsche Bank und weltweit mehr als 1 Milliarde an Steuernachzahlungen. Und auch Panama reagiert. Steuerhinterziehung ist auch dort seit 2019 ein Delikt. Doch was vorher geschah, kann nicht verfolgt werden. Das Urteil hinterlässt viele Fragen.
Und so ein Urteil wie das jetzt in Panama, das ist natürlich wenig hilfreich. Ich denke, das wird von den Akteuren auch noch mal als Motivation benutzt, genauso weiterzumachen.
Jürgen Mossack hat den Prozess als großes Unrecht bezeichnet. Doch sein Freispruch ist nicht das letzte Wort. 2 weitere Gerichtsinstanzen können noch anders entscheiden.
Es gibt Bilder, die stehen für so viel mehr, als wir zunächst sehen. In diesem Fall für all das Grauen, das noch folgen sollte. Nachdem die Terrororganisation Islamischer Staat heute vor genau 10 Jahren im irakischen Mossul ihr Kalifat ausrief. Für viele im Irak und in Syrien begann damit ein unvorstellbarer Albtraum. Sie erlebten öffentliche Hinrichtungen, wurden verraten, verschleppt, gefoltert und versklavt. Inzwischen gilt der Islamische Staat zwar als militärisch besiegt, aber die schmerzlichen Risse durch Gemeinschaften, durch Familien und frühere Freundschaften sind immer noch spürbar. Das hat Ramin Sina erlebt, als er jetzt im Norden des Irak in Mossul war, wo die Menschen auch 7 Jahre nach dem Ende des Kalifats weiter mit dessen Folgen kämpfen.
Der Gang ins eigene Atelier, heute für ihn ohne Furcht. Hier hat er jahrelang im Geheimen gearbeitet. Ibrahim Ra'is, er ist Künstler, er schafft abstrakte Skulpturen. Zu Zeiten des sogenannten Islamischen Staates aber war jegliche Form künstlerischen Schöpfens verboten, sein Leben in Gefahr. Ich habe diese Miniaturen im Garten verbuddelt, aus Angst vor dem IS, dass sie mein Haus stürmen, wie sie es so oft gemacht haben. Seine Heimat, Mossul, die zweitgrößte Stadt des Irak. Vor 10 Jahren war sie fest in der Hand der Terrororganisation IS. Die Dschihadisten des Islamischen Staates eroberten große Gebiete in Syrien und Irak. Sunnitische Kämpfer begingen brutale Morde an Andersgläubigen, Christen, Jesiden, Schiiten. In Mossul, in der Al-Nuri-Moschee, rief Anführer al-Baghdadi 2014 das Kalifat aus. 3 Jahre später besiegten internationale Truppen den IS im Irak. Seitdem agierte er im Untergrund. Heute Wiederaufbau der zerstörten Al-Nuri-Moschee durch die UNESCO. Vielen Einwohnern in der Region fehlen dagegen die finanziellen Mittel, um ihre Häuser aufzubauen. Noch immer liegt das Zuhause von Amira Ismail und ihrem Sohn in Trümmern. Sie sind Jesiden, eine Minderheit im Irak, mit eigener Religion, eigener ethnischer Identität. Wie tausende jesidische Frauen wurde Amira von IS-Kämpfern als Sklavin gehalten, missbraucht und vergewaltigt. Ich sage, mein Leben ist zerstört. Ich bin wie eine Tote, die sich um ihren Sohn kümmert. 2014 überließ die irakische Armee die Bevölkerung ihrem Schicksal. Soldaten kapitulierten vor dem IS. Das Vertrauen in sie ist bis heute tief erschüttert. Auch untereinander misstraut man sich. Minderheiten wie Jesiden und Christen haben nicht vergessen, dass ihre muslimischen Nachbarn sie einst an den IS verraten haben. Nach allem, was sie uns angetan haben, werden wir nicht zulassen, dass sie unser Vertrauen wiedergewinnen. Der Stadt neues Leben einzuhauchen mit Künstlercafés, mit mehr Orten, die die Menschen wieder einander näher bringen, darauf hofft Ibrahim Kreuz. Den IS hinter sich lassen können er und sein Sohn aber nicht. Noch heute erhalten sie anonyme Drohungen im Internet.
Wir nehmen diese Bedrohung sehr ernst, versuchen, so vorsichtig wie nötig zu sein. Es gibt das Problem des Vertrauens. Wer ist Terrorist? Wer unschuldig?
Als Gesellschaft wieder zusammenzuwachsen, eine der schwierigsten Aufgaben in Mosul seit dem Ende der Herrschaft des IS.
Und jetzt zur Fußball-Europameisterschaft. Deutschland steht im Viertelfinale. Beim Spiel heute Abend und dem 2:0-Sieg von Deutschland über Dänemark standen allerdings zwischenzeitlich alle im Regen. Es schüttete, blitzte und donnerte so dermaßen, dass der Schiedsrichter die Partie kurz unterbrach. Die Spieler gingen in die trockene Kabine, die Fans machten das Beste draus. Das Nagelsmann-Team dann auf dem Rasen, später auch. Christoph Nahr.
In Dortmund geht Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 3 Wechseln in der Startelf in das Achtelfinale gegen Dänemark. Und schon nach 4 Minuten ist einer der Neuen erfolgreich. Nico Schlotterbeck mit dem Kopfballtor. Aber der Treffer zählt nicht, wegen eines Foulspiels von Joshua Kimmich, der Schlotterbeck freiblockt. Die deutsche Mannschaft mit viel Wucht in den ersten Minuten. Joshua Kimmich testet Kasper Schmeichel im Tor der Dänen. Und wenig später bedient Antonio Rüdiger Kai Havertz. Wieder ist Schmeichel auf dem Posten. Nach einer halben Stunde unterbricht Schiedsrichter Michael Oliver die Partie wegen eines Gewitters. Erst 24 Minuten später geht es weiter. Kurz vor der Pause, da die große Konterchance für Dänemark. Manuel Neuer rettet sein Team gegen Rasmus Højlund vor dem Rückstand. 0:0 zur Pause. Aber dann Chaos in der deutschen Abwehr, die keinen Zugriff bekommt. Und dann ist der Ball im Tor. Joachim Andersen, der Schütze. Aber auch diesmal zählt der Treffer nicht wegen einer Abseitsstellung. Eine Minute später dann Handspiel von Andersen bei der Flanke von Raum. Nach Videobeweis Strafstoß für Deutschland. Kai Havertz gegen Kasper Schmeichel. Und Havertz bringt die DFB-Elf in Führung in einem spätestens jetzt dramatischen Spiel. Havertz hat kurz darauf die Riesenchance auf 2:0 zu erhöhen. Das Foul an Sané bleibt ungeahndet. Havertz verpasst die Vorentscheidung. 22 Minuten vor dem Ende schickt Nico Schlotterbeck Jamal Musiala auf die Reise und der Spieler vom FC Bayern macht es besser als Havertz. 2:0 für die deutsche Mannschaft. Jamal Musiala mit seinem 3. Treffer bei dieser EM. Kasper Schmeichel und die dänische Mannschaft geschlagen. Musiala macht seinen Trainer und alle deutschen Fans glücklich. Deutschland steht im Viertelfinale.
Und eigentlich wollten wir jetzt zu unserem Kollegen in Dortmund schalten, um uns den Regenabend noch einmal schildern zu lassen. Da haben wir gerade technische Schwierigkeiten und versuchen es später noch einmal. Deshalb machen wir weiter mit den weiteren Nachrichten des Tages und Konstantin Schreiber.
Im Iran entscheidet sich erst in einer Stichwahl, wer neuer Präsident wird. Bei der Abstimmung gestern konnte keiner der 4 Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreichen. Laut Wahlbehörde liegt der gemäßigte Kandidat Pezeshkian vor dem konservativen Jalili. Pezeshkian hatte das harte Vorgehen der iranischen Regierung gegen Proteste im Land kritisiert. Jalili vertritt dagegen die Linie des Regimes. Vor der morgigen Parlamentswahl in Frankreich sind in Paris Zehntausende bei einer Pride-Parade auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer aus der homosexuellen und queeren Community befürchten Diskriminierungen, sollte eine rechte Regierung an die Macht kommen. Umfragen zufolge liegt bei den von Präsident Macron initiierten vorgezogenen Wahlen der rechtspopulistische Rassemblement National vorn. In der Ampelkoalition wird über die Zukunft des 49-Euro-Tickets diskutiert. Finanzminister Lindner sagte der Welt am Sonntag, man müsse sich entscheiden, ob man in die Schiene oder in den billigen Ticketpreis investieren wolle. Der Vize-Fraktionschef der SPD Müller verlangte, den Ticketpreis stabil zu halten. Der Bund hat nur für dieses Jahr eine Bezuschussung des Deutschland-Tickets mit 1,5 Milliarden Euro garantiert. Owen Unser hat als erster deutscher Sprinter über 100 Meter die 10-Sekunden-Marke unterboten. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig lief der Hamburger nach 9,99 Sekunden ins Ziel. Unser unterbot damit die 8 Jahre alte Bestmarke von Julian Reuß um 200 Sekunden.
Ja, und wir wollten gerade noch mal versuchen, unseren Kollegen in Dortmund zu erreichen. Das klappt im Moment leider nicht. Es gab heute noch ein Achtelfinale. Die Schweiz siegte gegen Italien mit 2:0 und schmiss den amtierenden Europameister damit aus dem Turnier. Von Starkregen und Gewitter wie beim Fußball war an der Küste heute am Tag noch nichts zu spüren. Bei der traditionellen Windjammerparade der Kieler Woche segelten voll aufgetakelt und bei strahlendem Sonnenschein sowie bestem Wind rund 120 Boote auf der Kieler Förde. Mit dabei auch das Segelschulschiff der Marine, die Gorch Fock. Ja, bei Seglern heißt es ja gerne, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Thomas, was brauchen wir morgen? Ostfriesenerz oder Badezeug?
Ja, hoffentlich brauchen wir keine Schippe, um das Wasser aus dem Keller zu holen, denn es ist natürlich aktuell ganz schön heftig. Und wer das Fußballspiel verfolgt hat, ich habe hier einen ganz besonderen Blitz. Das war der Blitz, der das Spiel der Fußballnationalmannschaft in Dortmund unterbrochen hat. Markus Brülker hat genau zum richtigen Zeitpunkt draufgedrückt. Vielen Dank, Herr Brülker. Und es ist ganz schön was im Gange in den vergangenen Minuten und Stunden. Windgeschwindigkeiten um oder über 100 Kilometer pro Stunde, das ist schon ganz ordentlich. Und Regenmengen schon über 40 Liter in der Spitze. Und es geht ja auch noch weiter. Wenn wir uns das Radarbild anschauen, alles bisher im Wesentlichen im Westen. Aber man sieht schon, da kommt immer wieder was nach. Das heißt, wir sind im Moment mitten im Ereignis, die ganze Nacht über müssen wir damit rechnen, dass da ganz schön was passiert. Und in diesen Bereichen insbesondere in Richtung Ostsee bewegt sich das Ganze. In diesem Streifen kann das unwetterartig heute Nacht sein, auch mit Dauerregen, teilweise deutlich über 60 Liter pro Quadratmeter. Und morgen zieht noch eine Kaltfront durch, das heißt nochmal neuer Regen, der in Richtung Osten sich bewegt. Auch dort nochmal kann es dann unwetterartig sein. Dahinter wird es ruhiger und auch kühler. Die Kaltfront bringt natürlich kältere Luft, das sehen wir schon in den Frühstunden, wo es im Westen deutlich kühler ist. Nachmittags dann, oder besser gesagt kurz nach Mittag, haben wir in der Lausitz nochmal 32 Grad, währenddessen nachmittags im Westen nur noch um 20 Grad. Die nächsten Tage gehen wechselhaft weiter und bei diesem 20er Temperaturniveau, da ändert sich erstmal nichts mehr.
Dankeschön, Thomas, für diese turbulenten Aussichten. Ja, Abpfiff jetzt bei uns. Weiter geht's hier im Ersten mit dem Wort zum Sonntag.
Ja, und darin Gedanken zur Organspende und warum es nicht genug Spender gibt.
Wir sind auch morgen wieder für Sie da, dann in der Fußball-Halbzeit gegen 21:50 Uhr. Kommen Sie gut durch diese Nacht.
Tschüss.